Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Mit Dorothea Westphal.
Anfang des Jahres erhitzte ein Roman die Gemüter. Stella von Takis Würger. Der Autor verknüpft darin die Geschichte der realen Stella Goldschlag, einer Jüdin, die andere Juden an die Nazis verraten hat, mit einer fiktiven Liebesgeschichte. Das sei Holocaust-Kitsch und ästhetisch misslungen, hieß es. Mittlerweile beschäftigt das Buch auch die Gerichte. Die Debatte wirft die Frage auf, gibt es ästhetische und ethische Richtlinien bei der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Holocaust? Und trägt ein Autor eine besondere Verantwortung, wenn er darüber schreibt? Streit um Stella. Takis Würgers Roman und die Schwierigkeiten beim Schreiben über die Shoah. Sie hören eine Sendung von Ralf Gerstenberg.
Hallo, ich bin Takis Würger. Ich habe einen neuen Roman geschrieben.
Am 14. Januar 2019 erschien der zweite Roman des 33-jährigen Spiegelreporters und Schriftstellers Takis Würger, dessen Debütroman Der Club sich 90.000 Mal verkaufte. Sein neuer Roman heißt schlicht Stella.
Und Stella erzählt die Geschichte einer historischen Figur, die Geschichte von Stella Goldschlag.
Stella Goldschlag war eine junge jüdische Frau, die Anfang der 40er Jahre, wie viele andere Juden, als sogenanntes U-Boot in Berlin lebte. Unerkannt, mit falscher Identität und in ständiger Angst von den Nazis gefasst und nach Auschwitz deportiert zu werden.
Die Geschichte von Stella Goldschlag ist überliefert, weil sie irgendwann verhaftet wurde, zusammen mit ihren Eltern von der Gestapo, und die Gestapo sie für eine Wahl gestellt hat. Die Nazis haben zu Stella gesagt, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder wir schicken deine Eltern nach Auschwitz oder du arbeitest ab jetzt für uns, wir verschonen deine Eltern und du, Stella, jagst jüdische Berliner.
Die Geschichte der Greiferin Stella Goldschlag, die mehrere hundert in der Illegalität lebende Juden aufspürte und der Gestapo auslieferte, wurde bereits in einem Dokumentarfilm, in einem Sachbuch, in einem Spielfilm sowie in einer Musical-Inszenierung der Neuköllner Oper erzählt. Stella, Stella,
Stella, Schatz, Stella. Ich saß in Berlin mit einem Freund auf dem Bordstein und habe mir von ihm die Geschichte erzählen lassen und habe ihn dann noch am gleichen Abend gefragt, gibt es über diese Frau einen Roman? Und dann hat sich herausgestellt, es gibt keinen. Und dann habe ich diese historische Vorlage genommen, um dann eine fiktive Geschichte zu erzählen.
Als der Roman Stella von Takis Würger erschien, war er vom Hansa Verlag bereits mit Anzeigen, Vorabinterviews und Videos in diversen Medien, sozialen Netzwerken und branchenüblichen Kanälen als literarisches Großereignis gepriesen worden. Nicht mehr und nicht weniger als das Unerzählbare werde in diesem Buch erzählt, erklärte der Schriftsteller Daniel Kehlmann in seinem Klappentext.
Man will natürlich ein Buch auch so gut verkaufen und platzieren, wie es eben möglich ist.
Der Herausgeber und Mitbegründer des Verlags, das kulturelle Gedächtnis, Peter Graf, war dennoch erstaunt über die Kampagne seiner Kollegen im Vorfeld der Veröffentlichung.
Man probiert ja, Argumente zu finden, um das Buch möglichst positiv ins Gespräch zu bringen. Das ist legitim, das macht man mit jedem Produkt so. Aber man braucht dann eben doch irgendwie den Maßstab, der dann angemessen ist.
Dass die Latte für den jungen Bestseller-Autor viel zu hoch gehängt wurde, offenbarte sich bereits am Erscheinungstag mit den ersten Rezensionen in den Feuilletons.
Hansa blamiert sich mit einem kitschigen Roman über die jüdische Nazi-Kollaborateurin Stella Goldschlag. Der Verlag hat dafür sehr viel Geld ausgegeben. Doch wer braucht diesen Schund, der nicht mal als Parodie durchginge?
Jan Wiele, FAZ.
Würger Stella ist ein Ärgernis, eine Beleidigung oder ein richtiges Vergehen. Und das Symbol einer Branche, die jeden ethischen oder ästhetischen Maßstab verloren zu haben scheint, wenn sie ein solches Buch auch noch als wertvollen Beitrag zur Erinnerung an die Shoah verkaufen will. Selbst Stella Goldschlag hat diesen Roman nicht verdient.
Fabian Wolf, Süddeutsche Zeitung. Der SWR-Literaturredakteur, Kritiker und Autor Carsten Otte bezeichnet den Roman in seiner Taz-Rezension als literarische Hochstapelei.
Das Buch wird als Roman verkauft. Es ist jedoch schwierig zu bestimmen, worum es sich wirklich handelt. Um eine semifiktionale Collage, vielleicht? Ein schlampig gemachtes Stück Histotainment
Gewiss. In der Gesamtschau hat es etwas von Roman-Fake. Das hört sich vielleicht härter an, als es ist. Nur bei diesem moralisch so aufgeladenen Thema wird es dann tatsächlich zu einem Problem.
Takis Würger erzählt seinen Roman aus der Sicht eines jungen, wohlhabenden Schweizers namens Friedrich, der sich Anfang 1942 in einem an das Adlon erinnernden Berliner Luxushotel einmietet und sich in die blonde, lebenshungrige Stella verliebt. Warum er ohne Not ausgerechnet in die Hauptstadt jenes Landes fährt, das gerade den furchtbarsten Krieg der Menschheitsgeschichte angezettelt hat, erklärt Würger mit Friedrichs Wahrheitssuche und Farbblindheit, unter der er seit einem Schädelhirntrauma leidet. Er sieht nur noch Grautöne und er hat gehört, dass nachts in Berlin Juden abgeholt und gen Osten deportiert werden.
Ich gehe dahin, Papa. Ich muss das sehen. Dieser Graubereich. Vater nickte und strich sich über das Kinn. Jemand musste die Gerüchte von der Wirklichkeit trennen.
Der Autor meint ganz sicherlich, dass er die Gerüchte von der Wahrheit der gesellschaftlichen trennen müsse, denn Gerüchte haben auch eine Wirklichkeit. Und hier merkt man, dass hier ein Autor unterwegs ist, der es oftmals nicht ganz so genau nimmt. Und das ist aber die Herausforderung von einem Roman, der zumal eine so imposante, schreckliche, berührende und wichtige Geschichte, wie dir der Stella Goldschlag erzählt.
Die fiktive Stella in Würgers Roman singt inkognito in einem illegalen Jazzclub und bewegt sich als strahlende Schönheit inmitten eines verbrecherischen Systems. Man spürt die Faszination Würgers für subkulturelle Enklaven und Fluchtpunkte, von denen er gelesen hat und die er nun mit Fantasie anreichert und ausmalt. Die Lebensrealität der Mehrheit der damaligen Bevölkerung und die weltpolitische Lage hingegen geraten zu einem Hintergrundrauschen, das Takis Würger in Textcollagen am Anfang jedes Kapitels abspult.
Februar 1942. Der US-amerikanische Regierungssender Voice of America strahlt sein erstes Programm in deutscher Sprache aus. Den Juden im Dritten Reich wird die Haltung von Haustieren verboten. Glenn Miller erhält die erste goldene Schallplatte der Musikgeschichte für das Lied Chattanooga Choo Choo. Zweites Gebot der 10 Gebote für jeden Nationalsozialisten des Dr. Josef Goebbels: Deutschlands Feinde sind deine Feinde. Hasse sie von ganzem Herzen.
Von der Enttarnung Stellas, ihrer brutalen Folterung im Gestapo-Keller und ihrer Mitarbeit bei der Verhaftung untergetauchter Juden erfährt der naive Ich-Erzähler erst in der zweiten Hälfte des Romans. Der Leser weiß bereits aus Gerichtsakten eines sowjetischen Militärtribunals von 1946, die Takis Würger in seinen Text montiert, von den fatalen Folgen ihres Verrats.
Georg Schiller suchte die Kartenstelle im Grunewald auf. Vor der Tür der Kartenstelle stand die Angeschuldigte, welche ihm erklärte, es ist alles in Ordnung. Sie müssen nur in einem Nebenzimmer auf die Karten warten. Sie werden erst beschafft. Schiller wurde auf Veranlassung der Angeschuldigten jedoch mit anderen Juden festgenommen, in das Lager Große Hamburger Straße eingeliefert und später in Auschwitz umgebracht.
Sie waren im Dienst der Gestapo und in deren Auftrag haben sie mehr als 300 Juden persönlich verhaftet. Wie konnten sie so etwas tun? Selbst eine Jüdin.
Einspruch. Ich bin keine Jüdin. Ich bin Deutsche.
Was soll das, sagte sie sich schon als Kind, nicht wahr? Ich sehe doch arisch aus, was wollen die denn von mir? Warum muss ich denn leiden?
Der deutsch-amerikanische Journalist Peter Wyden hat 46 Jahre an seinem Buch über die reale Stella Goldschlag geschrieben. Wyden war ein Schulkamerad Stellas an einer jüdischen Privatschule in Berlin, bevor er in den 30er Jahren mit seiner Familie in die USA emigrierte. Als sein Buch 1993 auch auf Deutsch erschien, äußerte sich der 1998 verstorbene Autor im RIAS Berlin zu den Reaktionen darauf.
Shh, go away. Geh weg, lass uns in Ruhe. Das ist eine Reaktion, die ich sehr oft jetzt gefunden habe.
Nach dem Krieg erfuhr Peter Wyden als amerikanischer Soldat in Berlin, dass es sich bei dem blonden Gift vom Kurfürstendamm, dem gerade im Ostsektor ein Prozess als Nazi-Kollaborateurin gemacht wurde, um die charismatische Schönheit handelte, die er vor seiner Flucht als Teenager angehimmelt hatte. Wyden sprach mit Opfern und Tätern, auch mit Stella Goldschlag selbst, und geht konsequent der Frage nach, die Takis Würger in seinem Roman gar nicht stellt. Warum hat Stella Goldschlag so gnadenlos und effektiv für die Gestapo weitergearbeitet, obwohl sie wusste, dass ihre Eltern längst deportiert worden waren? Und wie kann man mit einer solchen Schuld jahrzehntelang weiterleben? Wyden sucht nach Erklärungen, nicht nach Entschuldigungen. Wenn er zum Beispiel mit dem Psychiater und Autor des Buches »Ärzte im Dritten Reich«, Dr. Robert J. Lifton, über den Fall Stella Goldschlag spricht.
Dr. Lifton meinte, die Antwort liege in ihrer Wut über die Ereignisse. Wut ist ein Teil des Trauerns, erklärte er. Bei Beerdigungen sind solche Menschen oft ärgerlich. Es ist ein Mangel an Gefühl. Sie kommen an ihren eigenen Schmerz nicht heran. Eine Spaltung werde dabei wirksam, die von derselben Art sei wie die Genozidmentalität. Und das, was Dr. Lifton als seelische Erstarrung bezeichnete. Unter Druck und Schmerz werden Recht und Unrecht außer Kraft gesetzt.
Die Reaktionen auf Wydens Buch, vor allem von Seiten jüdischer Opfer und deren Angehörigen, waren damals heftig. Die Wut auf die Verräterin war groß. Dem Autor warf man Verharmlosung vor. Dabei relativiert Peter Wyden die Schuld Stellas keineswegs, sondern bemüht sich um einen differenzierten Blick, um zu verstehen, wie aus dem Opfer eine Täterin wurde.
Wie hier reagiert wird, nicht wahr? Es ist alles etwas merkwürdig. Zum Beispiel, vielfach wird das Buch als Roman beschrieben. Das ist doch kein Roman, das sind doch 50 Seiten hinten drin mit Dokumentation, mit Orten und Daten und Namen noch und noch und noch. Ja, vielleicht wünscht man sich hier, dass es ein Roman ist.
Dass man Peter Wydens Buch für einen Roman gehalten hat, liegt möglicherweise auch an der Anschaulichkeit seiner Sprache und an der Empathie, mit der er Schicksale und Personen beschreibt. Was leistet Takis Würgers Roman hingegen, der sich auf Wydens Buch als Quelle beruft? Was gelingt der Fiktion in diesem Fall? Wie packend ist die erfundene Geschichte? Wie eindringlich bringt sie uns Figuren in ihren Konflikten näher? Gar nicht, meint Carsten Otte in seiner Kritik in der Taz. Im Gegenteil.
In Stella bleibt vom Wahrheitsanspruch schließlich nur ein entmoralisierter und sinnentleerter Klippschuldefätismus. Das Leben formt uns zu Lügnern, lautet Friedrichs dürftiges Resümee. Was auch immer er mit dem Leben meint, was auch immer das Verb formen hier ausdrücken soll, aber wenn sich in diesem Satz eine Lüge offenbart, steckt sie im gewissenlosen Geraune des Autors.
Dieser Roman ist ja durchsetzt mit zahlreichen Phrasen. Beispiel: Ich weiß nicht, ob es falsch ist, einen Menschen zu verraten, um einen anderen zu retten. Das kommt so an einer ganz gewichtigen Stelle und versucht im Grunde genommen, Stella bzw. auch diesen Friedrich moralisch einzuordnen. Doch das ist überhaupt nicht die Frage. Weder für den Roman und die Geschichte, noch für die NS-Zeit grundsätzlich. Natürlich ist es falsch, einen Menschen zu verraten, um was auch immer dann zu tun. Das ist eine Banalität, die als Phrase, als großer Pathos daherkommt. Und das nenne ich Kitsch.
Holo-Kitsch. Der Begriff, der auch in der Stella-Debatte fiel, stammt von dem amerikanischen Cartoonisten Art Spiegelman, der in seinem Maus-Comic die Geschichte seines Vaters, eines Auschwitz-Überlebenden, auf einzigartige Weise erzählt hat.
Jedes Jahr kommt ein neuer Hollywood-Streifen heraus, der von der armen SS-Frau handelt, die in ihrer Zelle in Nürnberg lesen lernt, oder vom mutigen Schindler oder was auch immer. Es gibt eine starke, sentimentale Ader, die sich durch all das zieht. Sie macht mich schaudern.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat Spiegelman das im Zusammenhang mit »Das Leben ist schön« von Roberto Benigni geprägt.
Der Literaturwissenschaftler Sascha Feuchert ist Leiter der Arbeitsstelle für Holocaust-Literatur an der Universität Gießen.
Ich glaube, was Spiegelman meint, ist, dass der Holocaust für etwas in Dienst genommen wird, also als eine Art überdramatische Kulisse für den eigentlichen Erzählgegenstand dient. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Im Zusammenhang mit Takis Würgers Roman Stella findet Sascha Feuchert den Vorwurf, es handle sich um Holo-Kitsch, jedoch für ebenso unberechtigt wie den, dass der Roman deutsche Schuld relativiere.
Dieser Roman erzählt von einer der vielen Handlungsfallen, die die Nationalsozialisten für die Opfer aufgestellt haben. Denn das ist die Alternative, vor der Stella steht. Kooperiere mit uns oder du bzw. deine Familie wird sterben. Insofern kann ich auch den Vorwurf, hier wird deutsche Schuld minimiert, weil man eine jüdische Figur sieht, die in dieser Handlungsfalle steckt, überhaupt nicht nachvollziehen.
Gegen melodramatische Elemente im Erzählen hat der Gießener Germanistikprofessor wenig einzuwenden, wenn sie dazu beitragen, aufklärende Debatten auszulösen. Wie es beispielsweise bei der Erstausstrahlung der US-amerikanischen Serie Holocaust geschehen ist.
Die hat nicht nur das Wort nach Deutschland gebracht 1979, sie hat einen gesellschaftlichen Diskurs in Gang gesetzt, den vorher Wissenschaft und Hochkultur nicht in diesem Umfang in Gang setzen konnten. Und gleichzeitig ist es eine, wenn Sie das mal dem Auge des Historikers betrachten, eine katastrophale Serie. Da sind so viele Fehler drin und auch so viele kitschige Momente. Und trotzdem hat sie etwas erreicht.
Heute sind so viele Bücher und Filme vorhanden, dass die Welt der Lager ein Teil der gemeinsamen vorgestellten Welt ist, die die gemeinsame wirkliche vervollständigt.
Heißt es in Bernhard Schlings Roman »Der Vorleser«.
Die Fantasie kennt sich in ihr aus. Und seit der Fernsehserie Holocaust und Spielfilmen wie Sophies Wahl und besonders Schindlers Liste bewegt sie sich auch in ihr, nimmt nicht nur wahr, sondern ergänzt und schmückt aus.
Auch »Der Vorleser« hat als Buch und in der Verfilmung mit Kate Winslet ein Millionenpublikum erreicht und ist für dieses zu einem Teil der gemeinsam vorgestellten Welt geworden.
Der Kitsch ist eigentlich immer stärker als die qualitätvolle Literatur. Und ich nehme an, dass die Kitschbilder in Filmen wie Schindlers Liste natürlich auch stärker sind und sich durchsetzen.
Die Literaturkritikerin Sigrid Löffler kann Befürchtungen nachvollziehen, dass verklärte Bilder die Historie überlagern und künftige Generationen fiktive Mythen für die eigentliche Geschichte halten.
Es ist klar, dass der Holocaust auch emotionalisiert wird und mythologisiert wird und kommerzialisiert wird und verkitscht wird. Es gibt sauren Kitsch und es gibt sentimentalen Rührkitsch und es gibt Besinnungskitsch. Ich würde ja sagen, dass Bernhard Schlink Besinnungskitsch schreibt. Denn er meint es ja an sich moralisch ernst, er kann es nur nicht.
Ich wollte Hannas Verbrechen zugleich verstehen und verurteilen. Aber es war dafür zu furchtbar. Beidem wollte ich mich stellen, dem Verstehen und dem Verurteilen. Aber beides ging nicht.
Als Bernhard Schlinks Roman »Der Vorleser« 1995 erschien, bezeichnete Sigrid Löffler ihn in der ZDF-Sendung »Das literarische Quartett« als problematisch, ja dubios, wegen seiner Relativierungs- und Verharmlosungstendenzen.
Jetzt würde ich doch meinen, dass dieser Fall, der hier referiert wird, das abstruseste, abartigste, konstruierteste ist, das man sich überhaupt vorstellen kann. Analphabetismus ist schon mal ein Thema, das hier auch als eine Art Entschuldigung eingeführt wird. Denn die Frau, es geht gar nicht so sehr um die Verbrechen, die sie als KZ-Aufseherin begangen hat. Sie kann gar nicht mehr so schuld sein, weil ihr ein solches Unrecht in diesem Prozess passiert. Also eigentlich ist die ganze Strategie des Romans eine der Relativierung von Schuld durch diesen Analphabetismus.
Sigrid Löffler beobachtet in den letzten 10 bis 15 Jahren eine Art Paradigmenwechsel in der Literatur über den Holocaust. Nachdem Holocaust-Überlebende wie Primo Levi oder Jorge Semprún nicht mehr aus eigener Erfahrung von der beispiellosen Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten berichten könnten, entstehe nun eine Erinnerungsliteratur aus zweiter Hand.
Second-Hand-Shoah-Literatur. Diese Nachgeborenen verfügen natürlich über die Freiheit, mit dem Holocaust als frei verhandelbaren und frei verfügbaren Stoff umzugehen. Und das tun sie natürlich auch. Sie schreiben jetzt nicht mehr dokumentarische Literatur, sondern Doku-Fiction oder überhaupt Fiktion. Jetzt geht es halt um das Nachfühlen und das Nachfühlen dessen, was die Opfer erlebt haben. Und die Literatur, die dabei entsteht, ist ganz unterschiedlich. Es kann hohe Literatur sein, das kann Kolportage sein, das kann Kommerzliteratur sein.
Um Kommerz, Kitsch und Kolportage, zu denen Sigrid Löffler auch die Wohlgesinnten von Jonathan Little und Interessengebiet von Martin Amis zählt, macht sie einen großen Bogen. Die Grande Dame der Literaturkritik bevorzugt dagegen zum Beispiel den auf einer wahren Lebensgeschichte basierenden Roman Daniel Stein von Ljudmila Ulitskaya oder Ochsenberg und Bernstein, in dem der rumänische Autor Catalin Mihurliac das Pogrom in seiner Heimatstadt Iași beschreibt. Neben literarischen gäbe es auch moralische Anforderungen, denen ein Autor, der sich mit dem Holocaust auseinandersetzt, gewachsen sein müsse.
Also ich würde jederzeit als Literaturkritiker eine solche Anforderung an literarische Texte zum Thema Holocaust stellen. Aber mir ist natürlich gleichzeitig vollkommen klar, dass sehr viele Autoren nach ganz anderen Kriterien vorgehen. Da geht es um das Vermarktungsziel.
Keiner kann tanzen wie Stella. Keiner kann singen wie Stella.
Auf dem Höhepunkt der Stella-Debatte erhob der Anwalt Karl Ahlich im Auftrag der Erben der publizistischen Persönlichkeitsrechte Stella Goldschlags schwere Vorwürfe gegen den Roman von Takis Würger und zugleich auch gegen das Musical an der Neuköllner Oper, das dort bereits seit über 2 Jahren lief. Wegen unerträglichen Banalisierungen des Lebensschicksals Stella Goldschlags verlangte er vom Hansa Verlag Schwärzungen beanstandeter Passagen und von der Neuköllner Oper die Absetzung der Inszenierung.
Literaturkritik und Feuilletons urteilen bisweilen weit entfernt von der Meinung der Leserschaft und der Buchhändlerinnen. Das ist nichts Neues.
Kurz vor der Leipziger Buchmesse mischten sich auch Buchhändler mit einem offenen Brief in die Debatte um Würgers Roman ein.
Der entscheidende Unterschied zu früheren Debatten ist, dass die Kritiker für sich beanspruchen, die Lufthoheit darüber zu haben, wie über die Zeit des Nationalsozialismus geschrieben werden darf.
Ich habe das Buch so gelesen, dass es sehr gut nachvollziehbar wird, wenn man es liest, wie aus einem Opfer eine Täterin wird.
Jörg Braunsdorf ist Inhaber der Tucholsky-Buchhandlung in Berlin-Mitte. Er fand die scharfe Kritik an dem Buch deutlich überzogen und hat den offenen Brief seiner Kollegen unterschrieben, mit dem diese sich explizit an die Seite des Autors Takis Würger und des Hansa-Verlags stellen, wie es heißt.
Die Reaktionen der Leserinnen und Leser bei uns in der Buchhandlung sind bis jetzt sehr unaufgeregt. Die sagen, ja, das ist ein Unterhaltungsroman, aber der hat mir eine Geschichte näher gebracht, die ich so noch nicht kannte, die bei uns hier im Kiez auch sehr wichtig ist, weil das alles hier stattgefunden hat und hat auch wirklich etwas nochmal hervorgerufen, das für jüngere Generationen vielleicht auch eine wichtige Geschichte sein kann.
Die Brandrodungskritiken zu Stella sind so tiefgreifend und persönlich diskreditierend, dass daraus die Gefahr entsteht, dass sich die Generation der Nachgeborenen kaum mehr schreibend an die Themen Nationalsozialismus und Shoah herantrauen wird.
Es geht weniger darum, einen Autor zu schützen, wenn er sich eines solchen Themas annimmt, nur weil er jung ist. Es ist der Text, der zur Diskussion steht. Und wenn man sich dem Thema nicht gewachsen zeigt, dann ist das halt so.
Literarische Qualität ist für den Verleger und Herausgeber Peter Graf das entscheidende Kriterium für jeden literarischen Text. Bücher wie das von Takis Würger seien nicht damit zu rechtfertigen, dass sie sich einem wichtigen Thema widmeten. Mit dem Verlag, das kulturelle Gedächtnis und der Wiederentdeckung und Herausgabe von vergessenen Büchern versucht Peter Graf seinerseits, eine Brücke in die Vergangenheit zu schlagen.
Natürlich ist der Völkermord an den Juden, die ganze Geschichte des Nationalsozialismus, besonders wichtig für die Erinnerungskultur in Deutschland und auch für bestimmte Entwicklungen, die heute in Deutschland wieder zu verzeichnen sind. Und es ist natürlich der Anspruch bei den Büchern, die ich gemeinsam mit meinen Mitverlegern beim kulturellen Gedächtnis zu diesen Themen verlege, dass die halt eine gewisse literarische Qualität haben und vielleicht bestimmte Aspekte einem aufzeigen, die so nicht schon unendlich oft behandelt worden sind.
Im vergangenen Jahr gab Peter Graf den Roman »Der Reisende« des jüdischen Autors Ulrich Alexander Boschwitz heraus. Die erste literarische Auseinandersetzung mit den Novemberpogromen von 1938. Es ist die Geschichte des jüdischen Kaufmanns Otto Silbermann, der sich auf der Flucht vor den Nazis auf eine lange Zugreise quer durch Deutschland begibt.
Wohin soll ich denn überhaupt fahren? Nun bin ich frei geblieben, habe einen Teil meines Vermögens behalten und trotzdem weiß ich mir nicht zu helfen. Ich bin trotz allem gefangen. Für einen Juden ist eben das ganze Reich ein erweitertes Konzentrationslager.
Natürlich konnte der Roman Der Reisende nur so geschrieben werden, zu der Zeit, als er geschrieben wurde. Nämlich eben nicht mit dem Wissen der Geschichte des 45, sondern er ist entstanden unmittelbar nach dem Novemberpogrom in wenigen Wochen. Also es hat so was Atemloses, fast Filmisches. Auf der anderen Seite hat man diese beiden Erzählebenen, wo das Zugabteil einmal zur Bühne der inneren Monologe wird des Otto Silbermann, des Verfolgten, und auf der anderen Seite begegnet man halt so den Archetypen der Zeit im Gespräch, anderen Flüchtlingen, Nazis und eben empathischen Menschen wie dieser Frau in dieser einen Szene.
Warum lassen sich die Juden eigentlich alles gefallen? Fragte sie ernst. Ich meine, warum wehren sie sich nicht? Warum fliehen sie nur? Wenn wir Romantiker wären, entgegnete er, stolz auf seine Vernunft, dann hätten wir die letzten 2000 Jahre schwerlich überlebt. Denken Sie einmal, Sie wären ein Jude, ein immerhin noch vermögender Jude, auf der Flucht. Was würden Sie tun? Also ich würde mich offen gestanden herrlich amüsieren, versicherte sie strahlend. Ich würde einfach anfangen, so zu leben, als wäre jeder Tag der letzte. Und jeder Tag würde für mich mehr sein als allen anderen ein ganzes Jahr. Ich würde... Aber Sie lachen mich ja aus. Warum lachen Sie?
Das ist natürlich eigentlich eine große Dummheit, sowas zu sagen. Eine große Naivität, die eigentlich deutlich macht, dass da ein Mensch noch gar nicht begriffen hat, was da eigentlich gerade um ihn herum passiert. Ja. Und deshalb ist auch diese Figur nur Ende 38 als Figur literarisch schaffbar und nicht 1945, weil eben auch sie das Ende der Geschichte nicht kennt.
Der Roman Der Reisende von Ulrich Alexander Boschwitz ist eine von jenen wichtigen Wiederentdeckungen, durch die die beklemmende Lebenswirklichkeit der Menschen in jenen Jahren, ihr Überlebenskampf, ihre Ängste und ihre Hoffnungen nachempfindbar werden. Ein großer Glücksfall. Gerade in Zeiten, in denen kaum noch neue authentische Zeugnisse Holocaust-Überlebender zu erwarten sind, findet auch der Leiter der Arbeitsstelle für Holocaust-Literatur, Sascha Feuchert.
Ich halte das für ganz großartig. Solche Diskussionen über Literatur können genau diese Folge haben, dass wir uns nochmal mit dem Thema beschäftigen, dass Wiederentdeckungen möglich sind, dass wir uns nochmal über die Angemessenheit von Darstellungen auseinandersetzen.
Stella. Man kann sehr gut Schriftsteller sein in Deutschland und sich nicht für den deutschen Kulturbetrieb interessieren, also nicht für die Kritiker. Es ist unmöglich, Schriftsteller zu sein in diesem Land, wenn man den Buchhandel nicht hat.
Auf der Leipziger Buchmesse äußerte sich Takis Würger öffentlich zu der Kritik, die ihm in den Wochen zuvor entgegengeschlagen war. Der Moderator war mit ihm per Du. Und das Publikum spendete reichlich Applaus, als wollte es, wie zuvor die Buchhändler, seine Solidarität mit dem Autor bekunden.
Hast du für dich aus dieser Debatte etwas gelernt, auch für den weiteren literarischen Weg?
Das ist eine interessante Frage, weil eigentlich müsste ich, also ich wurde zum Beispiel regelmäßig kritisiert, dass meine Sätze so kurz sind. Ich habe jetzt nicht vor, in Zukunft lange Sätze zu schreiben.
Auch wenn die Debatte um seinen Roman Stella Takis Würger nicht zu der Einsicht verholfen hat, dass verschiedene Stoffe auch unterschiedliche Stilmittel von einem Schriftsteller verlangen, hat sie doch deutlich gemacht, dass es ästhetische und ethische Maßstäbe gibt, die eingefordert werden, wenn es um ein so bedeutsames Thema wie den Holocaust geht.
Vergessen verlängert das Exil. Erinnerung ist das Geheimnis der Erlösung.
So lautet der Kernsatz jüdischen Denkens in Yad Vashem, der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem. Wie sich die Nachgeborenen diesen Satz zu eigen machen, habe man nicht in der Hand, meint Sigrid Löffler. Immerhin ist durch den Rummel um Takis Würgers Roman das lange vergriffene Buch von Peter Wyden über Stella Goldschlag wieder neu aufgelegt worden.
Streit um Stella, Takis Würgers Roman und die Schwierigkeiten beim Schreiben über die Shoah. Sie hörten eine Sendung von Ralf Gerstenberg. Es sprachen Annika Mauer und Alexander Ratschun. Regie Stefanie Lasei, Ton Ralf Perz, Redaktion Dorothea Westphal.